Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Ofer Waldmann, Autor, Journalist, Musiker, Familienvater, Literaturwissenschaftler. Er lebt nahe Haifa in Israel und immer wieder auch in Berlin. Er ist jemand, der sich um den jüdisch-arabischen Dialog stets gekümmert hat und in seinem Leben in Israel derzeit doch immer wachsam gucken muss, wo denn eigentlich der nächste Schutzbunker ist. Herr Waldmann, herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen, Frau Thiem, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe so viele Aufgaben und Funktionen genannt, Autor, Musiker, Familienvater, Redner. Was ist denn zurzeit die wichtigste? Die Zeiten sind ja dunkel.
Die Zeiten sind dunkel und es ist immer wieder so eine innere Diskussion. Was schreibe ich auf die Visitenkarte? Wie stelle ich mich vor? In dem Moment, wo man es schafft, ein Gespräch zwischen Menschen zu bringen, wo erstmal die ethnischen, nationalen, religiösen Grenzen zur Seite gelegt werden, ich würde sagen, das ist die Bezeichnung, nach der ich mich richte von all dem, was Sie da gerade vorgelesen haben.
Und der Familienvater, der im Moment in Berlin ist, die Familie in Israel, haben Sie heute schon gesprochen, gehört, geschrieben?
Der Familienvater ist natürlich die wichtigste Funktion. Ich will meinen Kindern bei der Vorbereitung zur Schule nicht stören. Wir reden am Ende des Tages und fragen, wie der Tag so verlaufen ist. Und vor allem in dieser Zeit, seit dem 7. Oktober, ist es wichtig, im Gespräch mit den Kindern ganz genau nachzuhorchen, was kommt von all dem, was gerade in Israel und Palästina passiert, bei ihnen an, um ihnen zu helfen, darüber zu sprechen.
Eigentlich wollte Ofer Waldmann im Oktober letzten Jahres ein sehr liebevolles, ein ironisches Buch über Musiker vorstellen. Darin mochte vor ein paar Monaten aber niemand lesen. Er auch nicht. Jetzt ist ein zweites Buch herausgekommen, sehr spontan. Ein ganz bewegender Briefwechsel zwischen zwei jüdischen Menschen. Sascha Salzmann, die Dramatikerin, und eben unser Gast Ofer Waldmann. Gleichzeitig heißt es, zwei Menschen, die sich in dunklen Zeiten stützen, eine Stimme aus Wien, eine Stimme aus Israel, aber zur Gleichzeit gehört für Sie wahrscheinlich noch viel mehr als nur diese beiden Orte Wien und Israel. Was meint der Titel, Herr Waldmann?
Der Titel versucht das sichtbar zu machen, dass egal wo man gerade ist, ob man im Norden Israels lebt, so wie ich, oder Sascha Marianne Salzmann in Wien, Budapest, Berlin, und viele andere, die gerade von diesem Krieg, von dem Krieg im Nahen Osten in Israel und Palästina ergriffen sind, dass sie gleichzeitig und manchmal auf sehr ähnliche Art und Weise davon ergriffen sind. Ein kleines Beispiel vielleicht. Ich denke oft an den Vater, den ich nicht kenne in Südlibanon, der gerade genauso wie ich Angst hat, dass der Krieg sich ausweitet in den Norden, der Angst um seine Kinder, um seine Familie, um sein Haus hat. Auch er lebt in einer Gleichzeit.
Sie pendeln ganz regelmäßig zwischen Deutschland und Israel. Sie haben auch lange in Deutschland gelebt. Da sind Sie auch jemand, der so Stimmungen einfängt, mitnimmt von einem in das andere Land. Wie ist das für Sie? Was müssen Sie in Deutschland erklären, was in Israel jeder versteht und umgekehrt?
Also mit dem Erklären, um erklären zu können, muss man erstmal selber verstehen, was gerade um einen passiert, was immer schwieriger wird und ab dem 7. Oktober eigentlich nicht möglich ist. Deshalb war übrigens die Einladung erstmal für die Klassikstiftung Weiber, später für das Buch gleichzeitig zu schreiben, denn da konnte ich kurz auf diese allgemeine Erklärung, Erzählung, Narrativ verzichten, sondern erstmal erzählen, was sehe ich gerade vor mir, wie laufen die Gespräche mit den Kindern, wie klingt der Krieg. Und wenn man vom Erklären spricht, vielleicht tatsächlich die Allgegenwärtigkeit des Krieges in Israel, das ist das, was ich versuche zu veranschaulichen, wenn ich gerade hier in Deutschland bin.
Zu veranschaulichen, wie klingt das, wie sieht das aus, wie ist das für Ihre Familie und Ihre Kinder?
Man ist so dran gewöhnt, in großen Bildern über den Nahostkonflikt bzw. über diesen Krieg zu sprechen. Man vergisst dabei tatsächlich, wie allgegenwärtig der Krieg ist, zum Beispiel, wenn Sie durch Israel gehen, die Bilder der Geiseln sehen an jeder Ecke, die Todesanzeigen. Ich würde fast sagen, jede zwischenmenschliche Begegnung auf der Straße in Israel, zufällige Begegnung, ist eine Art Gedenkmoment wegen der Lage, wegen dieser so schweren Zeit. Das ist etwas, was man sich eigentlich zum Glück, da man hier den Krieg nicht mehr kennt, also nicht den Krieg im Land, das ist etwas, was man sich schwer vorstellen kann. Das versuche ich ein bisschen zu veranschaulichen.
Da kennt auch jeder den Namen jeder Geisel mehr oder weniger in Israel. Das gehört zur DNA des Staates im Moment, oder?
Also inzwischen sind die Bilder, sind die Namen, sind die Geschichten der Geiseln tatsächlich allen bekannt. Sie schauen aus jeder Straßenecke, sie schauen aus in jedem Bus, in jedem Laden. Dieser unerträgliche Gedanke, wir haben vor ein paar Tagen das Video gesehen, wie 5 junge Soldatinnen entführt worden sind. Wir wissen, da wir die Berichte der freigelassenen Geiseln gehört, gelesen haben, wir wissen, was mit den Geiseln gemacht wird. Ein unerträglicher Gedanke. Ich würde sagen, die Geiseln verkörpern in den Tunnel von Gaza die Tatsache, dass der 7. Oktober eigentlich noch nicht vorbei ist.
Inzwischen dreht sich ja die öffentliche Wahrnehmung immer mehr zugunsten der Opfer in Gaza. Ich muss sagen, auch wenn ich am 7. Oktober erschüttert war und mich geschämt habe, wie lange es gedauert hat, bis irgendjemand in Deutschland sowas wie Mitgefühl hat spüren lassen, jenseits der Floskeln, die dann immer ausgestoßen werden. Derzeit ist es ja so, dass viele den Eindruck haben, dass das harte Vorgehen von Israel in Gaza, ich sag mal, die nächste Portion, die nächste Generation Terroristen produziert. Was soll ein kleiner Junge, der in Gaza im Moment in diesem Chaos lebt, für eine andere Zukunftsvorstellung haben, als wenn ich groß bin, werde ich Kämpfer?
Das ist eine gute Frage. Ich würde am Anfang Ihrer Frage anfangen, dass man jetzt die Aufmerksamkeit, die Empathie vielleicht Richtung der palästinensischen Opfer rückt oder verschiebt. Das, was der 7. Oktober mit uns allen gemacht hat, am 7. Oktober selbst mit der israelischen Gesellschaft und seit dem 7. Oktober für die palästinensische Zivilbevölkerung, ist die Welt, unsere gemeinsame Welt zu zerbrechen durch Hass, durch Antisemitismus, durch Terror, durch sexualisierte Gewalt, durch das Verschleppen der Geiseln und jetzt durch den Hunger. Hunger, wir reden vom Hunger, vom Tod im Gazastreifen von über 30.000 Menschen. Und mein Plädoyer, wichtigstes Ziel jetzt in den Treffen, in den Gesprächen, die ich gerade in Deutschland führe, ist, wenn wir über die Opfer dieses Krieges sprechen, dann sollten wir erstmal alle im Blick behalten, sowohl die israelischen Geiseln als auch die palästinensischen Opfer im Gazastreifen. Denn in dem Moment, wo wir unsere Empathie, also erstmal diese ganz menschlich einfache Empathie, diese unmittelbare Empathie nach ethnischen, nach religiösen, nationalen Kriterien teilen, dann arbeiten wir weiter damit, diese Welt zu zerbrechen. Und
im Moment stärkt Israel ja seine Feinde, ne? Die Hamas hat genau die Bilder, die sie will, denn um die eigene Bevölkerung hat sie sich nie groß gekümmert und jetzt hat sie die Bilder, ein Angriff des israelischen Militärs vor 2 Tagen, 2 tote Hamas-Kämpfer und mehrere Dutzend palästinensische Opfer, darunter viele Kinder. Das sind doch die Bilder, aus denen man wahrscheinlich nicht wieder rauskommt.
Die Bilder aus Rafah, die Sie benennen, sind unerträglich und gesellen sich zu den vielen Bildern dieses Krieges, die unerträglich sind. Seit dem 7. Oktober und an jedem Tag seit diesem 7. Oktober, sowohl in Israel als auch in Gaza. Es ist das Resultat, ich sage das vorsichtig, einer Kriegsführung, die eigentlich an den Tag nach dem Krieg nicht nachdenkt. An dem Tag, das haben Sie vorhin bei Ihrer Frage angesprochen, an dem Tag, an dem man nach wie vor dieses Land miteinander teilt. An dem Tag, an dem man eine gemeinsame Zukunft gestalten müsste. Zurzeit hat man das Gefühl, die israelische Regierung hat diesen Tag danach, also weigert sich über diesen Tag nachzudenken, zu sprechen. Und deshalb diese Fortsetzung dieses Krieges mit den Bildern, die wir an den letzten Tagen sehen.
Das wollen wir nicht vergessen. Mit die lautesten Kritiker an der Kriegsführung von Netanyahu kommen aus seinem eigenen Land. Also man kann nicht davon sprechen, dass er viel Unterstützung hat von seiner eigenen Bevölkerung. Im Gegenteil, der Unmut wird immer größer. Trotzdem werden Israel und die Hamas ohne fremde Hilfe jemals aus dieser Gewaltspirale herauskommen können? Gibt es jemanden, der vielleicht drauf gucken könnte, irgendeine Form von Vermittlung erreichen, irgendeine Form von erstmal Stille, dass man die vielleicht etwas ermöglichen kann?
Da wir sehen, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Verachtung für Menschenleben, wir sehen es tatsächlich auch bei der Hamas-Führung, der die eigenen Menschen egal sind, die bewusst Tod und Zerstörung im Gazastreifen in Kauf nehmen. Wir sehen das aber nicht erst seit dem 7. Oktober. Wir sehen seit Jahren, dass die politischen Führungen in unserer Region, auf der israelischen Seite, auf der palästinensischen Seite und auch in anderen Ländern, entweder nicht fähig sind oder nicht willens sind, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Und alle wissen, wie diese Lösung aussieht. Das ist das Frustrierende, das ist das Wahnsinnige. Alle wissen, dass es eigentlich nur eine Lösung für diesen Konflikt geben könnte, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Und dass die internationale Gemeinde, die wohl in anderen Konflikten gezeigt hat, wie tatkräftig sie agieren kann, bei diesem Konflikt diese politischen, diese unfähigen, verbrecherischen politischen Führungen gewähren ließ, ohne die Menschen zur Besinnung zu helfen, sozusagen. Das ist höchst frustrierend, aber man sollte spätestens jetzt damit anfangen.
Unser Gast Ofer Waldmann wurde 1979 in Jerusalem geboren. Er stammt aus einer, so haben Sie es mal gesagt, mittellinken zionistischen Familie. Was macht, Herr Waldmann, eine mittellinke zionistische Familie aus?
Das ist eine Familie, die, Sie haben vorhin dieses schöne Wort, diesen schönen Begriff Aufbaugeneration, kennt man eigentlich aus DDR-Geschichte, aber das hat was, also irgendwie dieser Aufbau eines neuen Landes aus Herrenmotiven, aus Herrenidealen, damit würde ich definitiv meine Eltern, also darin würde ich meine Eltern wiedererkennen. Also einerseits das Wissen, es muss Israel als jüdisch-demokratischen Staat geben, einerseits, andererseits ein Israel, wo alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt sind, ein Israel, was auch die friedliche Koexistenz mit seinen Nachbarn sucht.
Sie sprechen als Einziger der Familie Deutsch. Wie kam das?
Das ist eine gute Frage. Also meine Großeltern väterlicherseits sind in Wien aufgewachsen, nicht geboren, aber aufgewachsen. Ich habe sie leider nicht kennengelernt, aber unser Haus war voll eigentlich mit deutscher Literatur, mit deutscher Musik, also mit deutscher Musik, mit klassischer Musik. Und die klassische Musik war die Brücke in diese Sprache, in diese Kultursphäre und dann übersetzte deutsche Literatur. Und irgendwann dachte ich so, ich würde gerne diese Sprache sprechen. Dann kam die Einladung, nach Deutschland zu kommen. Und so habe ich diese Sprache gelernt.
Sie sind 2000 gekommen mit dem Horn, um hier Musiker zu werden. Ich gehe aber nochmal zurück nach Israel. Sie sind derjenige in der Familie, der die Bibliothek des Großvaters geerbt hat. Schiller, Goethe, Kleist, Kafka, alles dabei?
Richtig. Eines Tages bekomme ich einen sehr schönen Anruf von meiner Mutter, dass sie Bücher im Keller gefunden hat. Vielleicht möchte ich da einen Blick drauf werfen. Und in der Tat, wie Sie gerade gesagt haben, die gesamte deutsche Klassik bis Mitte der 30er, bis mein Großvater dann nach Palästina damals emigrierte, wartete auf mich da und die ist jetzt in meiner Bibliothek neben den Büchern meiner deutschen Freundinnen und Freunde, Dennis Utlu, Sascha Marianne Salzmann und anderen. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenkunft.
Sie selber, Herr Waldmann, waren Jugendlicher in einer vergleichsweise optimistischen Zeit in den 1990ern. Man hat sich um Ausgleich bemüht, alles höchst, höchst schwierig. Aber Mitte der 1990er erhielten der damalige israelische Ministerpräsident Rabin und der langjährige PLO-Chef Arafat gemeinsam den Friedensnobelpreis. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass es so eine Situation je gab.
Ja, die Situation, die Zeit um die Schließung des Osloer Friedensabkommens war, also fühlt sich aus heutiger Sicht an wie eine märchenhafte Zeit, surreal. Ich kann mich so gut daran erinnern, also Olivenzweige in Jericho und Begegnungen zwischen Ramallah und Jerusalem. Gleichzeitig muss man sagen, als Jugendlicher, der in Westjerusalem damals aufwuchs, viele Selbstmordattentate, die Feinde des Friedens auf beiden Seiten gab es auch da. Auf der einen Seite die Hamas und auf der anderen Seite, wie wir im November 95 gesehen haben, beim Attentat an Rabin, auch auf der israelischen Seite.
Mit dem Mord an Rabin war dann vieles vorbei und ist dann letztlich vorbeigeblieben und hat sich immer weiter eskaliert. Herr Waldmann, was gibt Ihnen heute Trost? Wo finden Sie Zuflucht? Wo finden Sie ein bisschen Ruhe in den letzten Monaten?
Ehrlich gesagt ist das kaum möglich. Und wird auch immer schwieriger, denn man sieht auch, was dieser Krieg mit den Menschen unmittelbar um einen macht. Wie gesagt, mit den Kindern, mit den Freundinnen. Aber Musik, Literatur, selber spielen, von FreundInnen Gedichte vorgelesen bekommen, wie zum Beispiel von Sascha Marianne Salzmann, von anderen, das sind so Momente des Trosts.
Sie haben sich eine Musik gewünscht, eines der ja überhaupt herzbewegendsten Kammermusikwerke, die es gibt, den langsamen Satz aus Schuberts Quartett Der Tod und das Mädchen. Ein ganz ruhiges Thema, das dann zum Teil sehr auffüllend variiert wird. Wir hören zumindest ein wenig daraus. Der Tod und das Mädchen, ein Thema, das Franz Schubert zur Grundlage für einen ganz langen Variationssatz macht, der jetzt erst so richtig auf die Reise gehen wird. Das ganze Stück dauert eine gute Viertelstunde und es tut uns beiden leid, dass wir da jetzt hier schon abbrechen müssen. Wir legen es Ihnen beide ins Ohr und ans Herz, Uwe Waldmann und ich. Sie haben uns vorweg gesagt, es soll diese Aufnahme sein mit dem Jerusalem-Quartett. Warum?
Abgesehen davon, dass das eine wunderschöne Aufnahme ist, die mich in dieser Zeit auch begleitet. Sie haben vorhin von Trost geredet. Das Jerusalem-Quartett, die ich seit meiner Kindheit eigentlich kenne oder Jugend, wurde neulich aus dem Konzertgebäude in Amsterdam ausgeladen, aufgrund der Entwicklungen, angeblich wegen Sicherheitsbedenken. Nach weltweitem Protest wurden sie wieder eingeladen zu einem kleineren Konzert. Aber das war für mich ein erschreckendes Beispiel, was diese Zeit auch mit der Möglichkeit des Miteinanders, des Gesprächs macht. Und deswegen dachte ich, wir setzen hier mal ein Zeichen und spielen genau diese Aufnahme.
Sicherheitsdenken hat für die Ausladung und die Wiedereinladung natürlich eine Rolle gespielt. Oder war das schlicht feige?
Also ich bin da sehr vorsichtig bei der Beurteilung, aber es klang stark nach Mutlosigkeit, gerade darauf zu bestehen, gerade in dieser Zeit, gerade mit diesen wunderbaren Musikern, dieses Konzert durchzuführen. Ich freue mich sehr, dass Sie trotzdem wieder eingeladen wurden, wenn auch zu einem kleineren Konzert.
In dieser Aufnahme mit dem Jerusalem-Quartett spielt unter anderem Amihai Gross noch mit. Der ist heute Berliner Philharmoniker. Damals gehört er zu den Gründungsmitgliedern des Jerusalem-Quartetts. Und Amihai Gross hat selber seinen Neffen als Geisel in Gaza vermisst, hat das Glück, dass der Neffe wieder freigekommen ist. Ist das auch ein Beweggrund gewesen, diese Aufnahme zu wählen? Dass da jemand selber betroffen war? Oder nicht?
Ich kann mir kaum eine Person aus Israel vorstellen, die direkt oder semidirekt nicht von den Geschehnissen des 7. Oktober betroffen ist. Es sind ja nicht nur die Bilder der Geiseln, die uns begleiten, sondern tatsächlich aus nächster Nähe, wie im Fall vom Neffen von Amichai Gross. Das ist ein sehr kleines Land, Israel, und deswegen ist es alles sehr, sehr persönlich, diese Geschichten.
Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden weiß. Immer.
So ist es.
Was sagen denn Ihre Kinder, wenn sie im Moment Nachrichten hören, Zeitung lesen? Die sind so klein nicht mehr. Ich glaube, die Älteste ist 13, da ist man doch schon ganz wach.
Die Älteste ist 13, also noch sie schaut sie keine Nachrichten und liest keine Zeitungen, aber es drang zu ihr durch. Das ist eine Szene, die ich auch in dem Buch gleichzeitig beschreibe, dass sie zu mir kommt und sagt, das waren zweieinhalb Monate nach Kriegsausbruch, sie sagt mir, Papa, ich habe gehört, Terroristen sind nicht nett zu Frauen. Aber ich habe auch gehört, dass wenn diese Frauen Mütter sind, dass sie etwas netter sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, sagt meine Tochter, dass wenn ich sehe, dass ein Terrorist zu einer Frau geht auf der Straße und nicht nett zu ihr ist, und wissen Sie, Frau Thiem, da fragt man sich, was meint eigentlich nicht nett? Dann sagt meine Tochter, dann werde ich zu dieser Frau sagen, hallo Mama, wie geht es dir, sodass der Terrorist nett zu ihr ist. Und dadurch merken sie, was diese Zeit mit den eigenen Kindern macht.
Es ist das Horn, das unseren Gast Uwe Waldmann aus Israel nach Deutschland brachte. Vor vielen, vielen Jahren, knapp 20 waren Sie da. Wie kam das, dass das Horn Sie nach Deutschland brachte?
Eines Tages bekomme ich einen Anruf von der Leiterin meines damaligen Jugendorchesters, in dem ich gespielt habe, obwohl ich zu jener Zeit schon Soldat war, als Musiker in der Armee. Und sie sagte, ja, Daniel Barenboim, stell so ein israelisch-arabisches Orchester zusammen und du stehst doch auf sowas, so Friedensgespräche, Koexistenz ist genau dein Ding, mach mal ein Probespiel. Und ich habe das Probespiel gemacht und zum Glück habe ich dann die Einladung zum ersten Treffen des Divanorchesters bekommen.
Wenn ich es richtig weiß, haben Sie das Probespiel gemacht mit Horn im Mund und Waffe neben sich am Boden. Hätten Sie die Waffe nicht mal kurz weglegen können?
Nein, das darf man leider nicht. Und obwohl ich Musiker in der Armee war und es wurde weder auf mich geschossen, noch habe ich auf jemanden geschossen. Zum Glück musste ich sie bei mir tragen. Und ich kann mich sehr gut an den Gesichtsausdruck der deutschen Delegation erinnern. Also diejenigen, die das Probespiel geleitet haben, darunter auch Herr Barenboim selbst. Als ich meine M16-Waffe erstmal auf die Bühne legen musste und dann das dritte Hornkonzert von Mozart gespielt habe.
Das war 1999 und ich glaube, da galt die Regel, kein israelischer Musiker darf seine Waffe, wenn er eine hat, man darf sie aus der Hand legen, wenn man spielt, aber sie muss immer griffbereit sein. Ist das so?
Wurde ja, wenn
es mir
Sie,
übermittelt. Also.
Wenn Sie Soldat oder Soldatin sind, wir haben einmal, ich kann mich erinnern, eine Probe des Jugendorchesters, da kam Bobby McFerrin zu Besuch und hat ebenfalls gestaunt, dass der Hornist, ich nämlich, spielt, während unter seinem Stuhl eine Waffe ist und dann sagt er dem Dirigenten, sei nett zu deinem Hornisten, er ist nämlich bewaffnet.
Lustige Geschichten gibt es auch in diesem Zusammenhang. Dieses West-Eastern Divan-Orchester, das Daniel Barenboim gemeinsam mit Edward Said begründet hat, da spielen jüdische und arabische Musiker zusammen. Ganz simpel, wird die Welt besser, wenn man bei Beethoven ein Pult teilt?
Es sind nicht einfach jüdische, es sind jüdisch-israelische Musikerinnen und Musiker. Ich glaube, es ist sowohl wichtig für die Musikerinnen und Musiker selber. Ich meine, Daniel Barenboim und Edward Said haben in diesem Orchester eine ganze Musikergeneration aus dem Nahen Osten geprägt. Gleichzeitig ist es wichtig für die deutsche Öffentlichkeit, wenn man dieses Orchester, gerade dieses Orchester, hier auf die Bühne der deutschen Öffentlichkeit setzt, als Zeichen.
Das Gute an Musik ist ja, dass man währenddessen nicht redet, aber Platz ist für überhaupt jedes menschliche Gefühl. Trotzdem frage ich mich bei diesem Orchester bis heute, gibt es da nicht jenseits der Proben, jenseits des Spielens Krach, harte Diskussionen? Man kann die Welt ja nicht aussparen.
Man sollte vielleicht dazu sagen, ich war in den ersten 3 Jahren des Divanorchesters dabei. Da habe ich angefangen, in Profiorchestern zu spielen und hatte leider nicht mehr die Zeit, dort zu spielen. Auf jeden Fall, wir haben, das muss man sich vorstellen, nach den wunderschönen Proben haben wir erstmal dann Wunsch-dir-was-Stunde gehabt. Da haben wir uns verschiedene Stücke einfach von Daniel Barenboim selber gewünscht, von Yo-Yo Ma, der da als Solist aufgetreten ist. Und danach gab es harte Diskussionen, unter anderem mit Edward Said. Und da wurde nichts ausgespart. Aber trotzdem, wenn man sieht, dass das Orchester weiterhin besteht, die Akademie, es sind sicherlich keine einfachen Zeiten für sie gerade, aber sie bestehen weiter und ich glaube, für viele setzen sie damit ein sehr wichtiges Zeichen der Hoffnung.
Haben Sie noch Verbindung zu Musikern? Ich meine, da sind ja auch viele arabische Musiker, die hätten ja nach dem 7. Oktober mal anrufen können. Ufa, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie?
Die Freundinnen und Freunde, die nach dem 7. Oktober angerufen haben, kamen aus der ganzen Welt. Was ich sehr schön fand, ist, dass die Lesepremiere meines ersten Buches über Musiker, die eigentlich in der Barenboim-Akademie kurz nach Kriegsausbruch hätte stattfinden sollen, wurde dann verschoben. Sie haben nicht darauf verzichtet, haben trotzdem auf diese Einladung bestanden und als sie stattgefunden hat, haben sie so schön gesagt, welcome back home. Das war ein sehr schönes Gefühl und so fühlte es sich auch tatsächlich an.
Sie sind schon ein bisschen gesprungen. Ihr Musikerdasein hat nämlich schönste literarische Früchte getragen in einem Erzählungsband Singular Kollektiv Erzählungen über Musiker, nicht über Musik an sich, sondern über die, die ihren Schweiß, ihre Geduld, ihre Leidenschaft, auch ihre Verzweiflung dafür einsetzen für Musik. Singular Kollektiv, so habe ich noch niemanden ein Orchester nennen hören, Herr Waldmann. Wie kam es zu diesem Titel?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen Glück beziehungsweise Unglück, das weiß ich nicht, des Muttersprachlers. Ich habe nach einer Übersetzung eines hebräischen Begriffs gesucht und da gibt es erstmal Kollektiv, Singular, das klang komisch und da habe ich gesagt, wie wäre es mit Singular, Kollektiv, um eben diese inhärente Spannung innerhalb des Orchesters zu beschreiben, zwischen dem Einzelnen, zwischen der Einsamkeit vielleicht und zwischen der Anonymität des Kollektivs zu beschreiben.
Es ist ein Buch zwischen Schwitzen, es ist in der Regel warm auf der Bühne und in Graben und dem Alleinsein in der Übezelle, was man aushalten muss, was man eigentlich sogar mögen muss, sonst kommt man nicht sehr weit. Mich haben diese Schilderungen sehr bewegt und auch, dass sich eine Geigengruppe bewegt wie ein Fischschwarm. Das müssen Sie uns mal erzählen, das war sehr faszinierend beschrieben.
Ja, es ist so, dass zumindest aus der Sicht eines Hornisten muss man sagen, Hornisten oder generell Bläserinnen und Bläser haben jeweils eine Stimme.
Sitzen hinten, können mal gut gucken, was vorne passiert.
Ja, vor allem hat man schon viel Zeit als Hornist. Man spielt ja nicht die ganze Zeit und dann beobachtet man eben die Instrumentengruppen, die als Kollektiv spielen, wie zum Beispiel die Geigen. Und das fand ich immer faszinierend. Und so zumindest vielleicht meine Hoffnung dient durch diese Beschreibungen das Orchester nicht nur für Musikliebhaberinnen und Liebhaber, sondern generell als eine sehr, sehr geschliffene Lupe, um einfach auf zwischenmenschliche Momente zu schauen.
Singular Kollektiv eben, dann ist Mahler vorbei und der wohlorganisierte Fischschwarm zankt sich, spielt Karten, trinkt, geht nach Hause, nix Kollektiv, Menschen wie alle anderen auch.
Ja, so ist das. Und zum Beispiel in einer Geschichte, die ich gerne oft zitiere, Herr Müller kommt zu spät ins Konzert. Da fragt man sich, also der läuft durch die Stadt, schwitzend natürlich und weiß, er schafft es nicht. Und er fragt sich, wird auf mich gewartet oder nicht? Ja. Und das erweckt Fragen nach Zugehörigkeit. Tatsächlich sind fast gesellschaftliche Fragen, aber eben, wie Sie richtig sagen, immer sehr mit Schweiß getränkt.
Wir müssen mal ein bisschen hüpfen. Denn das Horn, das sie nach Deutschland gebracht hat, wird inzwischen sehr selten, wenn überhaupt, benutzt. Wo ist es gerade? Hat es Staub draufgelegt?
Es hat leider Staub, jetzt wird eher Klavier gespielt mit den Kindern.
Ach so, aber sie haben umgesattelt. Sie sind nach und nach, das war glaube ich ein organischer Prozess, aus der Orchestermusik ausgestiegen, haben Literaturwissenschaft studiert, haben promoviert, sind eben auch der Mittler zwischen den Welten geworden, der sie heute sind. Warum? War das Horn zu langweilig?
Langweilig? Niemals. Niemals. Ja, das war, wie Sie sagen, ein organischer Prozess. Während ich wieder in Israel gelebt habe und an der israelischen Oper gespielt habe, habe ich angefangen zu studieren und das geschriebene Wort hatte immer eine magische Anziehung für mich. Und eines Tages begriff ich, wenn man Musiker im Orchester ist, das ist nicht etwas, was man halb machen kann. Das ist eine Art Orthodoxie, wie man sie sehr gut aus Israel kennt. Und eine Orthodoxie erträgt keine Blasphemie, sie erträgt keine halbherzigen Mitglieder. Und irgendwann war der richtige Zeitpunkt zu sagen, es ist das Schönste, was es gibt, im Orchester zu spielen. Aber es gibt auch andere schöne Sachen in dem Leben.
Und das Horn ist nichts für einen Menschen, der nach und nach seinen Ansatz verloren hat, weil er nur noch schreibt und denkt und nicht mehr übt.
Ja, leider muss man das Horn tatsächlich jeden Tag üben und dafür fehlt die Zeit. Gelegentlich hole ich das raus, aber wie gesagt, vor allem wenn ich mit den Kindern spiele, was eine große Freude bringt, das mache ich eher mit dem Klavier, was nachgiebiger ist als das Horn.
Zu Gast bei uns heute Vormittag ist Ofer Waldmann, lange Musiker gewesen, jetzt Literaturwissenschaftler, Autor, Journalist, gefragter Redner zu deutsch-israelischen wie zu Nahost-Themen. Herr Waldmann, wenn ich das fragen darf, wie verrückt fühlt sich das eigentlich an, hier zu analysieren, zu erklären, politische Linien zu zeigen, Statements abzugeben und dabei in einem Winkel ihres Kopfes, in ihres Herzens immer an die Familie in Israel oder auch an arabische Freunde zu denken und sich auch schlicht zu fürchten.
Man weiß, dass man, das klingt ein bisschen pompös vielleicht, aber man weiß, dass man einen Auftrag hat. Es ist gelegentlich frustrierend, wenn man sich hier im deutschen Kontext bewegt und redet, festzustellen, wie wenig manchmal die Diskussionen, die gerade hier geführt werden, mit der Lebensrealität der Menschen in Israel und Gaza zu tun haben. Aber, und das muss ganz deutlich gesagt werden, Israel steht am Abgrund und übrigens nicht erst seit dem 7. Oktober, aber verstärkt seit dem 7. Oktober. Und da ich wohl glaube, dass Israel und Deutschland, man redet sehr gern von der Staatsräson, darüber könnte man eine ganze Stunde reden, aber es gibt die gegenseitige Verantwortung und darauf ist Israel zurzeit angewiesen. Deswegen trotz der Furcht, trotz der Sorge, wenn man sich hier bewegt, dann weiß man um diesen Auftrag, um diese Aufgabe, um eben die Hilfe für das, was gerade in Israel passiert, zu holen.
Es schockiert ja schon, dass eben nicht nur die migrantischen Kölner Jungs für ein Palästina demonstrieren, dass Israel ausradieren würde, sondern eben auch Studentinnen und Studenten, also Menschen mit Bildung, mit eigenen Lebensmöglichkeiten, Menschen, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie differenzieren können und dass man Israel kritisiert, ist nicht verboten. Aber es wird ja demonstriert für ein Palästina, das einen Staat ausradiert.
Es wird auch demonstriert, eigentlich unter anderem für die Unterstützung der Hamas, was ich mir wirklich beim besten Willen nicht erklären kann, vor allem wenn zu diesen Kräften auch feministische Kräfte, Kräfte aus der LGBTQI-Community und so weiter. Also grundsätzlich finde ich das schön, wenn Universitäten zu politischen Orten werden. Und es ist gut, dass man sich für die Menschenrechte einsetzt. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf diese Demonstrationen schaue, stelle ich erstens fest, wie gesagt, sie haben sehr wenig mit der Lebensrealität sowohl der PalästinenserInnen als auch der Israelis zu tun. Sie sind leider sehr selbstbezogen bis hin zu dem Gefühl, dass es eigentlich eher um eine eigene Profilierung, moralisierende Profilierung handelt, zur Schaustellung von etwas. Und da muss man natürlich auch fragen, wo waren diese Demonstrierenden in den Entwicklungen der letzten 7, 8 Monate? Und dass dabei auch antisemitische Motive, antisemitische Klischeen in Kauf genommen werden, das finde ich ehrlich gesagt in Deutschland unerträglich.
Machen wir da noch mal ein Bild draus, Herr Waldmann. Ihr Telefon und Ihre Freunde, auch Ihre migrantischen Freunde in Deutschland. Wie oft hat das unmittelbar nach dem 7. Oktober geklingelt, weil jemand fragte, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Und wie oft klingelt es jetzt, weil jemand sagt, wir möchten von Ihnen ein Statement, ein Tenor, ein Aufzeigen der Linien. Sie kritisieren doch Netanyahu, erzählen Sie uns das. Wie ist dieses Verhältnis des Telefonklingelns, der Zahl der Anrufe, die Sie erreichen?
Also die Unterscheidung, wenn ich an die Zeit nach dem 7. Oktober denke, würde ich nicht entlang der Linie zwischen Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund machen, sondern Menschen, die mit mir, egal welchen Hintergrunds, Seite an Seite, ich würde sagen, gekämpft haben hier in Deutschland für eine, genau, für eine inklusivere, für eine pluralistische Diskussion. Wie reden wir über Erinnerungskultur? Wie reden wir über den Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, der gerade 75. Geburtstag sozusagen feiert in einer postmigrantischen Gesellschaft? Aber tatsächlich gerade aus diesen Kreisen, mit nochmal egal welchen Hintergrund, nach dem 7. Oktober war das sehr, sehr still. Man hat sehr lange gebraucht, um sich zu melden. Und damals habe ich meinen Freundinnen und Freunden gesagt, jetzt sagt ihr nicht. Und in 6 Monaten, wenn der Krieg dann tobt, wenn Israel dann auf diesen Krieg reagiert, wenn dann die Angriffe auf Gaza kommen, werdet ihr von mir verlangen, dass ich was sage. Und natürlich werde ich was sagen. Ich bin israelischer Bürger, ob ich es möchte oder nicht, trage ich die Verantwortung mit für das, was da gerade geschieht. Aber man hat noch dieses donnernde Schweigen in den Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober in den Ohren. Und das schmerzt, ehrlich gesagt.
Sie und Ihre Frau haben 3 Kinder, 13, der Jüngste ist, glaube ich, ist die Älteste, der Jüngste ist 6, Mitte
7,
weiß ich jetzt nicht. Man möchte ja als Eltern Kindern sowas mitgeben wie ein Zutrauen in die Welt. Du kannst was gestalten, du bist nicht ohnmächtig, du hast es in der Hand. Ist das überhaupt möglich derzeit?
Es ist äußerst schwierig, eben den Kindern zu sagen, dass diese Welt, in der wir leben, ihr Vertrauen verdient, weil sie verdient sie nicht. Sie verdient sie nicht. Ich habe vorher von diesem Bild der zerbrochenen Welt gesprochen. Und das Einzige, nach langem Ringen, was möglich erschien, ist eben meinen Kindern zu sagen, schaut, diese Welt ist zerbrochen durch Gewalt im Nahen Osten, durch Antisemitismus woanders und auch im Nahen Osten. Aber so dass wir diese Welt wieder heilen können, dafür müssen wir uns aktiv einsetzen. Das heißt, man geht mit den Kindern auf Mahnwachen, auf Demonstrationen, man redet über das, was in Israel passiert und gleichzeitig, was in Gaza passiert. Das ist der Beitrag, den man gemeinsam mit den Kindern leisten kann, um diese Welt ein Stück weit wieder bewohnbar heil zu machen.
Und deswegen hören wir jetzt gar nicht, was Ufa Waldmann mit seinen Kindern redet, sondern was er mit seinen Kindern singt. Ein Lied für Shira, gewünscht von unserem Gast, von Uwe Waldmann. Wovon singt Shira, wovon wird für sie gesungen?
Die Mutter von Shira singt hier Olam Chadash V'Tov Ani Eten Lach. Ich gebe dir eine gute, neue Welt. Aber wenn man dieses Lied ganz genau, also wenn man ganz genau hinhört, hört man, da geht es eigentlich darum, dass die Mutter oder dass der Vater dass es weniger darum geht, dem Kind Mut zu geben, sondern Mut zu schöpfen, eben aus dem Gespräch mit dem Kind, aus dem Blick des Kindes auf dieser Welt.
Ist das ein Lieblingslied zu Hause für alle Zeiten, für friedlichere wie für Kriegszeiten, dass die sich so wie so eine Tonlage durchzieht durch Familie Waldmann?
Es ist ein Lied, was wir sehr gerne, sehr oft hören und ich verrate Ihnen, dass ich sehr lange gebraucht habe, nach dem 7. Oktober dieses Lied gemeinsam mit meinen Kindern am Klavier zu spielen. Und dabei, es hat sehr lange gedauert, bis ich durch das Lied kommen konnte, ohne dass mir die Stimme wegblieb.
Und dem Briefwechsel gleichzeitig von Uwe Waldmann und Sascha Salzmann, über den wir hier schon gesprochen haben, ist ein Zitat von einem ihrer literarischen Hausheiligen, Herr Waldmann, vorangestellt. Sie haben auch über ihn promoviert. Thomas Brasch, der große DDR-Schriftsteller. Thomas Brasch hat gesagt, die Moral wird zum Hobby in einer Welt, in der der Mensch entbehrlich ist. Das ist eine wahnsinnig bittere Sicht auf die Welt. Lesen Sie im Moment Thomas Brasch oder besser nicht?
Ich lese immer Thomas Brasch und eigentlich dieser Satz, ja, der Mensch wird entbehrlich in einer Welt, in der die Moral zum Hobby wird, wäre auch eine perfekte Antwort auf Ihre Frage nach den Protesten der Studierenden hier in Berlin, wenn es weniger um den Menschen geht, sondern eher um Moral als Hobby. Es ist immer empfohlen, Thomas Brasch zu lesen. Zurzeit, neulich habe ich aus seinem Tagebuch den Satz gelesen, meine Sprache ist die Sprache des untergehenden Schiffes. Das schreibt er Anfang, Mitte der 70er Jahre noch in der DDR. Er ist ja 76 nach West-Berlin gezogen. Und eben dieser Blick auf die Gesellschaft, das Gefühl, man etwas wahrzunehmen, was die Gesellschaft gerade durchmacht, was die meisten Menschen um einen herum nicht wahrnehmen wollen, verdrängen, das kann man gemeinsam mit Thomas Brasch sehr gut denken.
Mhm. Sie haben sich eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt mit jüdischen Schriftstellern in der ostdeutschen, noch DDR, ne? Was hat Ihnen das gegeben?
Wenn man in Israel über Deutschland redet, redet man normalerweise über die BRD. Und auf einmal entdeckt man ein anderes Deutschland, das für viele jüdische Kommunistinnen und Kommunisten, wie die Eltern von Thomas Brasch, wie die Eltern von Barbara Honigmann, zu einem Sehnsuchtsprojekt wurde. Und das ist, wie man auf Englisch sagt, mind-blowing. Und ich wollte unbedingt nicht nur dieses Kapitel kennenlernen, sondern vor allem die Literatur, die dadurch entstand. Wie gesagt, die Bücher von Barbara Honigmann, ein Kapitel aus meinem Leben oder Vor den Vätern sterben die Söhne von Thomas Brasch. Das ist die andere deutsch-jüdische Literatur, die faszinierend ist und politisch immer wieder aktuell ist.
Uwe Waldmann, ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Ich wünsche Ihrer Arbeit alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass das Klavier zu Hause nie verstummt. Und ich bedanke mich für alles, was Sie uns auch außerhalb der normalen Linien, in der Sie sich im Moment sprachlich bewegen müssen, weil Sie so viele Statements abgeben müssen, bewegt haben. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für diese Einladung und das Gespräch.
Zwei Titel möchte ich noch nennen, Gleichzeit und Singularkollektiv, eben zwei Bücher unseres Gastes Ofer Waldmann, und beide auch seien Ihnen warm empfohlen.